Ich denke zurück an die früheren Tage, sinne nach über all dein Tun. Meine Gedanken richten sich auf das, was deine Hände geschaffen haben. Ich strecke meine Hände zu dir aus, meine Seele dürstet nach dir wie dürres Land nach Wasser. Erhöre mich rasch, Herr, ich verzehre mich vor Verlangen nach deiner Hilfe. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sonst gleiche ich denen, die sterben und unter die Erde kommen. Lass mich schon früh am Morgen deine gnädige Antwort hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg wissen, den ich gehen soll. Meine Seele sehnt sich nach dir. Befreie mich von meinen Feinden, Herr, denn bei dir habe ich Schutz gesucht. Lehre mich, so zu handeln, wie du es willst. Denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich wieder über ebenes Land. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Mit deinen Worten aus der Bibel, Alte Testament, aus dem Psalm von David, Neue Testament, Wort Jesu, begrüße ich euch alle recht herzlich zu dem heutigen Gottesdienst. Wir wollen uns wieder auch beschenken lassen von unserem wunderbaren himmlischen Vater. Ich habe gerade vernommen, am Anfang zugeflüstert bekommen, dass Rahel Ebersold auch wieder da ist unter uns. Die jüngere Tochter von Daniel und Franziska, sie war ja ein gutes Jahr lang in Jordanien gewesen. Die Zeit geht schnell durch, hat sicher dann viel zu erzählen auch. Herzlich willkommen wieder unter uns. Schön, dass du da bist. Begrüßen möchte ich auch den Roland Hartmeier wieder mal unter uns. Er war auch früher schon mal bei uns, gewesen, hat Predigt gehabt. Ich freue mich darauf. Er wird sich dann auch noch kurz vorstellen für die, die ihn nicht kennen, ein paar Eckdaten zu seiner Person, woher er kommt, was er so macht. Ich tue jetzt beten und den Gottesdienst auch unter Gottes Segen legen. Ja, himmlischer Vater, im Namen von Jesus Christus, dem geliebten Sohn, danke ich dir, dass wir uns wieder zusammen versammeln unter deinem Wort und von dir hören. Uns auch ausrichten lassen, prägen lassen von deinem Wort. Das, was du uns auch möchtest zeigen, gerade durch die Gedanken, die du am Roland aufs Herz gelegt hast, das möchtest du auch uns weiter vermitteln und damit unsere Herzen erreichen und bewegen. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Wir dürfen darauf bauen und vertrauen, du bist mitten unter uns, weil wir uns in deinem Namen versammeln. Leg du dein Segen auf den Gottesdienst. Wir bitten auch für den Kindergottesdienst, dass du auch dort gegenwärtig bist und dein Segen ausgiessest, dass die Kinder auch dürfen von dir hören, dich lieb bekommen, dir nachfolgen. Danke, Herr, dass du aber auch in Burkina Faso bist, dort, wo unsere Missionarin Trud Hürlimann 30 Jahre lang gewirkt hat, dein Wort übersetzt hat, mit dem ganzen Team. Und lass uns geschehen, dass es darf verbreitet werden, Fuß fassen unter dem Volk dort und auch Grosses bewirken, weil dein Wort hat Macht dazu. Schenk du Gnade, auch den politischen Frieden in diesem Land hinein. Danke dafür, Herr. so legen wir den Gottesdienst in deine Hände. Amen. Heute fahren wir weiter in unserer Predigtreihe. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Eine Predigtserie über das Gebet, der vierte Teil oder das Thema ehrlich werden. Grundlage ist der Psalm 3. Es ist ein heisses Eisen, ehrlich werden. Im Zusammenhang mit dem Gebet ist aber auch befreiend. Im Gebet dürfen wir ehrlich sein. Gott weiß ja schon alles, was wir in unseren Gedanken, in unseren Herzen haben. Und wir können es ausschütten. Vorab möchte ich das Ereignis aus dem Alten Testament lesen, wo eigentlich nachher der David darauf ab, den Psalm 3 nachher geschrieben und gebetet hat. Es geht um die Zeit vom Absalom, wo er hat müssen flüchten, wo der Absalom den Putsch, Regierungsputsch durchgeführt hat mit dem Volk, das Volk auf seine Seite gezogen hat. 2. Samuel, Kapitel 15, ein paar Verse daraus. Und ein Bote kam zu David und sagte, das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom. Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren, macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Beeilt euch wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns noch einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberging. Dann ging der König über den Bach Kidron, und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. Und siehe, auch Zadok war da, und mit ihm alle Leviten, die trugen die Lade des Bundes Gottes. Und sie stellten die Lade Gottes hin, und Abiathar brachte Brandopfer dar, bis das ganze Kriegsvolk aus der Stadt vollständig hinübergezogen war. Und der König sagte zu Zadok, bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich ihn und seine Städte wiedersehen lassen. Wenn er aber so spricht, ich habe kein Gefallen an dir. Hier bin ich. Er mag mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte im Gehen. Und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Und alles Volk, das bei ihm war, sie hatten jeder sein Haupt verhüllt und gingen unter ständigem Weinen hinauf.
Ist es Vorrecht, dafür bei euch zu sein? Ich war schon ein paar Mal da, aber ich weiß nicht mehr, wann es das letzte Mal war. Auf jeden Fall ist mir gesagt worden, es hat einige neue Gesichter und das ist immer ein gutes Zeichen für eine Gemeinde. Ich bin von 1995 bis 2010 Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde Kloten. Ich musste dann aus gesundheitlichen Gründen aufhören und bin unterdessen Hausmann geworden. Also es wird jetzt keine Hausmannenpredigt à la Benz Friedli geben, aber es ist tatsächlich meine hauptsächliche Aufgabe. Ich bin Hausmann geworden, habe gelernt, termingerecht kochen, einkaufen und all diese Sachen. Und es geht recht gut, sagt meine Frau wenigstens. Nebenbei bin ich als Dozent, Referent und Autor tätig. Und die beiden Aufgaben, die gehen gar nicht schlecht aneinander für mich. Schön, wieder mal bei euch zu sein. Und ich freue mich, dass ich euch etwas weiter sagen darf, zum ehrlich beten. Über das Gebet kann man auch viel sagen und ihr hört in dieser Serie viel über das Beten. über die Wichtigkeit des Beten oder über die Formen des Gebets, wie Anbetung oder Fürbitte. Ich muss sagen, dass ich mich in diesen Aspekten des Beten nicht besonders kompetent würde fühlen. Ich habe schnell einmal ein schlechtes Gewissen, wenn es ums Beten geht, weil ich weiss, dass ich mehr beten könnte und wahrscheinlich auch sollte. Und vielleicht kennt ihr das auch. Der Martin Luther soll einmal gesagt haben, ich habe so viel zu tun, dass ich nicht auskomme oder mit meiner Arbeit durchkomme, wenn ich nicht mindestens 3 Stunden bete pro Tag. Da komme ich ehrlich gesagt nicht mehr mit. Das ist Champions League und ich bin irgendwo in der 3. Liga wahrscheinlich. Und ich muss sagen, dass so eine Aussage, so gewaltig dass sie ist, die ermutigt mich jetzt persönlich nicht fürs Beten, das macht mir eher ein schlechtes Gewissen. Ich möchte mit euch heute einen anderen, ein wenig beleuchteten Aspekt vom Beten anschauen. Wir haben schon gehört, das ehrlich Beten. Ich möchte mit euch das Herz vom Beten anschauen. Das heisst in der Bibel, gerade beim David, dass Gott das Herz von uns Menschen anschaut. Und das gilt ganz besonders auch fürs Beten. Ich bin in einer persönlichen Leidenszeit aufs ehrliche Beten gestossen. Ich habe viel gelernt darüber, was es heisst, aus der Tiefe von meinem Herz zu Gott zu beten. Ich habe gelernt, dass ich mit Gott ringen darf, manchmal auch hadern, sogar streiten. Ich habe gelernt, an Gott zu hängen. Und ich habe gemerkt, dass ich durch diese Erfahrung viel mehr über das Beten gelernt habe, als über sämtliche Appelle, du sollst mehr beten. Beten aus der Tiefe von meinem Herz ist mir zum Segen geworden und ich möchte euch heute etwas von dem Segen weitergeben. Wir haben in der Bibel viele Beispiele von Menschen, die aus der Tiefe von ihrem Herz betet haben. Ich denke an das Buch der Psalmen, wir gehen nachher, wie wir gehört haben, noch im Psalm 3. Ein Buch, das voller leidenschaftlicher und ehrlicher Gebet ist. Ich denke an Hiob, wie er mit Gott gerungen hat. Und er hat so mit Gott gerungen, dass man sich manchmal fragt, ist das noch Beten? Oder ich denke an Hannah, wo einen Sohn erbittet hat und wo so fest brüllt hat beim Beten, dass der Priester Eli, der sie beobachtet hat, gemeint hat, sie habe zu viel Wein getrunken. Die meisten Gebete in der Bibel sind total ehrlich. Sie kommen aus der Tiefe vom Herz, oft von einem verwundeten Herz. Und das gilt ganz besonders für Psalmen. Gebete in den Psalmen, die tönen manchmal verzweifelt, dann wieder fröhlich, dann kommt bittere Klage, Vorwürfe, dann wieder Zuversicht. Und das alles oft in einem einzigen Gebet. Etwa die Hälfte der Psalmen sind Klagegebete. Der Beter klagt, manchmal klagt er Gott sogar an. Zwei Sachen erstaunen mich dabei. Erstens, dass die ungehobelten Gebete überhaupt in der Bibel stehen. Viele von diesen Gebeten, die wir lesen, sind im Grunde genommen nicht druckreif. Und gleich, sie stehen da. Und das Zweite, was mich erstaunt, ist, dass Gott die Gebete annimmt. Wir haben kein einziges Beispiel von einem ungehobelten Gebet in der Bibel, das aus einem ehrlichen Herzen kommt und wo Gott würde sagen, das Gebet lehne ich ab. So ein Beispiel gibt es nicht. Es ist vielmehr so, dass gerade die Gebete, die ehrlich sind, Gottes Anerkennung finden. Gott liebt es, wenn wir aus der Tiefe von unserem Herz beten. Gott liebt ehrliche Gebete mehr als alles andere. Und ich möchte mit euch heute nebst dem David auch noch eine andere Person aus dem Alten Testament anschauen. Zwei Personen, die aus der Tiefe von ihrem Herz betet haben und Gottes Anerkennung gefunden haben. Wir gehen in Psalm 3. Der Psalm 3, der geschrieben worden ist, in dieser Situation, die uns gerade vorgelesen worden ist, der David, wo er flieht vor seinem Sohn. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rief ich zum Herrn und er antwortete mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht 10.000 Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Zuerst ein paar Bemerkungen zu dem Psalm und zu den Psalmen im Allgemeinen. Der Psalm 3 ist der erste Psalm von David. Fast die Hälfte der Psalmen stammen von ihm. Der David war die herausragende Persönlichkeit, die Psalmen gedichtet hat. Er war einer, der aus der Tiefe von seinem Herz betet hat und mit dem für viele zu einem Vorbild geworden ist. Der Psalm 3 ist der erste Psalm mit einer Überschrift. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Auf dieser Flucht ist, wie gesagt, der Psalm entstanden. Stellen wir vor, wie der Davids Nacht in seinem königlichen Zelt auf und ab geht und mit Gott ringt und betet. Und in dem Ringen entsteht der Psalm 3. Wir können davon ausgehen, dass der David die Überschrift zu dem Psalm nicht selber gesetzt hat, sondern dass das von einem Psalmenarchivar im Tempel ist nachträglich gemacht worden. Man hat, nachdem Psalmen geschrieben worden sind, die gesammelt, man hat sie archiviert, man hat sie klassifiziert, mit Überschriften versehen und die Überschriften sind ein Teil vom inspirierten Bibeltext geworden. Wir haben im Psalm 3, also der erste Psalm von David, wir haben den ersten Psalm, der eine Überschrift hat. Er wird ausdrücklich auch, und das ist auch das erste, Psalm genannt. Ein Psalm von David. In der hebräischen Bibel steht als Überschrift ein Mizmor. Ein Mizmor ist ein Lied, das man zum Saitenspiel singt. Wo man dann im 2. Jahrhundert vor Christus das Alte Testament ins Griechische übersetzt hat, hat man Mizmor mit Psalmos übersetzt. Psalmos ist auf Griechisch das Saitenspiel. Und aus dem hat sich nachher Mizmor, Psalmos, das eindeutschte Wort Psalm ergeben. Ein Psalm ist also ein Lied. Ein Lied von David können wir übersetzen. Die Melodie ist uns nicht erhalten geblieben, sodass wir heute nur noch den Text haben. Der erste Psalm von David ist eine Einführung ins Beten. Es ist der erste Psalm, wo ein Gebet ist. Der Psalm 1 ist kein Gebet, es ist ein Lehrpsalm. Da wird gelehrt. Der Psalm 2 ist auch kein Gebet. Es ist ein Königspsalm, wo proklamiert wird. Und der Psalm 3 ist das erste Gebet. Es ist der erste Psalm, wo sich direkt an Gott richtet. Und mit dem kommt der Psalm die Funktion über von einer Einweisung ins Beten. In dem Psalm wird uns gezeigt, auf ganz schlichte Art und Weise, was Beten eigentlich ist. Und vor allem zeigt uns der Psalm, was es bedeutet, aus der Tiefe von unserem Herz rauszubeten. Und so will ich mit euch den Psalm näher anschauen. Schaut mal an, wie der Psalm anfängt. Herr. Das ist ein Seufzer. Ein Seufzer aus der Tiefe von einem verwundeten Herz. Eigentlich ein erstaunlicher Anfang für ein Lehrbuch über das Beten. Das erste Wort, das wir aus dem Maul vom grössten Beter vom Alten Testament vernehmen, ist nicht das Wort vom Lob oder von der Unterweisung, sondern von der Klage. Herr, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Was macht der David da? Der David platzt mit seiner Not einfach raus. Keine Formalitäten, keine einleitenden Worte, nichts von all dem. Wir lernen hier ein Grundmuster über das Beten. Wir müssen nicht warten, bis wir die richtigen Worte finden. Wir müssen mit Beten nicht warten, bis wir Kraft haben, uns zusammenzureissen, bevor wir vor Gott kommen können. Wir müssen uns auch nicht schöne Worte zurechtlegen, um zu beten. Alles das ist überhaupt nicht nötig. Ja, es kann für das Beten von Herzen kommt, sogar hinderlich sein. Wir dürfen aus der Tiefe von unserem Herz beten. Bei den Klagegebeten in den Psalmen kann man oft feststellen, dass sie mit einer Klage anfangen. Und nach der Klage kommt irgendwann Bitte dazu oder eine Beschreibung, warum das so weit gekommen ist. Und irgendwann im Laufe des Psalms dringt der Beter zur Zuversicht durch. Zuerst ganz zögerlich und dann immer deutlicher. Klage, Bitte, Zuversicht, das ist oft der Ablauf beim Beten in den Psalmen. Und mit dem wird Klage das Tor zum Beten. Klage ist in den Psalmen das Tor zum Beten. Das scheint mir eine Grundregel vom Beten zu sein. Ich habe euch einen ersten Impuls mitgebracht, den ich aus dem Psalm ableiten möchte. In den Psalmen ist Klage das Tor zum Beten. Du darfst mit der Zuversicht beten, dass deine Klage bei Gott willkommen ist. Nehmt die Impulse mit. Ich habe dann noch ein paar weitere, wo das, was mir heute wichtig ist, auf den Punkt bringen. In den Psalmen ist Klage das Tor zum Beten. Wenn man den Psalm 3 liest und auf die Stimmungen achtet, die darin vorkommen, dann stellt man fest, dass genau das passiert, was in den Psalmen oft passiert. Der David dringt von der Klage zur Zuversicht durch. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Das sind die Worte der Klage. Und während der David klagt, kommt Zuversicht auf. Vers 4. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Wir stehen da vor einem Geheimnis vom Beten. Das Geheimnis wird nie prägnanter zum Ausdruck gebracht als im Philipper 4, Vers 6 bis 7, wo es heisst, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage mit Dank, mit Bitten und Flehen eure Anliegen vor Gott. Und dann wird die Verheißung angeführt im Vers 7. Und der Friede von Gott, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus bewahren. Das bedeutet, durchs Beten kommt Zuversicht in unser Herz. Durchs Beten kommt der Friede Gottes in unser Herz. Durchs Flehen, durch sich Gott anvertrauen, auch in der Klage, entsteht auf eine wunderbare Art und Weise Zuversicht. Eine Zuversicht, die wir vorher nicht hatten. Und das erlebt David in dem Psalm, in dieser Situation. Und darum betet er, du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Das zeigt uns, dass David im Bewusstsein gelebt hat, dass Gott jederzeit um ihn herum ist. Sogar in dieser Situation, wo er sich jetzt drin befindet, wo er auf der Flucht ist und wo er nicht weiss, ob es gut kommt. Du bist um mich herum, Herr. Das war das Bewusstsein, das David hatte. Und so hat er gewusst, wenn er betet, muss er nur auf Gottes Gegenwart reagieren. Und darum war sein Beten so eine natürliche Sache. Ich glaube, es ist eines der grössten Missverständnisse über das Beten, dass man meint, dass wir durch das Gebet Kontakt mit Gott herstellen. So, als würde ich eine Nummer wählen und wenn die Leitung zustande kommt, dann kann ich telefonieren. Ich glaube, dass das ein Missverständnis ist über das Beten. Beten heisst nicht Kontakt mit Gott herstellen. Beten heisst, auf Gottes Gegenwart reagieren. Das ist ein Unterschied. Beten heisst nicht, dass ich Kontakt mit Gott herstelle, es heisst, ich reagiere auf Gottes Gegenwart, auf den Gott, der mich ständig umgibt, der immer um mich herum ist. Einer meiner Lieblingsfilme ist der Film Anatevka. Englisch Fiddler on the Roof. Kennt den jemand? Okay. Ich sehe ein paar begeisterte Gesichter. Ich finde das ganz ein toller Film. Hauptperson ist der jüdische Milchhändler Tevye. Er redet immer und überall mit Gott. Eigentlich ist es ein Musical. Er dankt ihm für alles. Er macht ihm auch Vorwürfe, wenn es nicht gut läuft. Und eine Szene ist mir besonders lebendig in Erinnerung geblieben. Der Tevye sitzt am Wegrand neben seinem lahmen Ross. Er schaut zum Himmel und sagt, ich verstehe dich, wenn du mich bestrafst, wenn ich böse bin gewesen. Oder meine Frau, wenn sie zu viel redet. Oder meine Tochter, wenn sie einen Heid heiratet. Aber was hat dir mein Ross gemacht? Ich liebe diese Szene, weil es so schön zum Ausdruck bringt, wir können jederzeit und über alles mit Gott reden. Über Lamy-Ross, über platte Autoreifen oder abgestürzte Computer, vielleicht sogar über verlorene Fußballspiele, wenn jemand sein gestern Abend Bedürfnis danach hat. Wir können mit Gott über alles reden. Wir haben einen Gott, der uns zulässt. Wir haben einen Gott, der da ist. Und das drückt David aus, wenn er sagt, du bist immer um mich herum. Mein zweiter Impuls, beten heisst nicht Kontakt zu Gott herstellen. Beten heisst, ich reagiere auf die Gegenwart von Gott in meinem Leben. Gehen wir zurück zu unserem Psalm. Psalm 3. Im Vers 5 passiert etwas Interessantes. Mit meiner Stimme rief ich zum Herrn und er antwortete mir von seinem heiligen Berg. Ist euch aufgefallen, wenn man das liest, fängt David in der Gegenwart an und mit dem Vers 5 wechselt er in die Vergangenheitsform. Er erinnert sich an etwas, was früher einmal passiert ist. Er erinnert sich daran, dass er in Not war, dass er zu Gott gerufen hat und dass Gott ihm Antwort gegeben hat. Er erinnert sich daran, dass damals, als er das gemacht hat, dass er zumindest in der Not sogar gut schlafen konnte. Ich legte mich nieder, Vers 6, und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Was ist das Interessante an dem Vers? Folgendes. Eigentlich will der David beten. Ich stelle mir vor, wenn er in seinem Zelt auf und ab geht, vielleicht auf die Knie geht und mit Gott ringt. Er ringt mit Gott um seine Königswürde, um seinen Sohn Absalom, um seine Zukunft. Alles ist in Frage gestellt. Der David ist ganz in der Gegenwart, weil er ein Problem mit Gott zu besprechen hat. Und während er betet, kommt ihm eine Situation aus der Vergangenheit in den Sinn. Etwas, was auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit seiner jetzigen Situation zu tun hat. Das Interessante ist, der David schiebt die Erinnerung nicht als etwas Störendes auf die Seite. Er erachtet es nicht als etwas, das ihn vom Eigentlichen, vom Beten abhaltet. Er fängt darüber an, nachzudenken, wie war das damals gewesen? Damals, als ich zu Gott gerufen habe und als er mir geantwortet hat. Eigentlich ist er ja abgelenkt vom Beten, wenn er so einen Schwenker in die Vergangenheit macht. Er hat ein Problem, das er mit Gott besprechen will. Ich denke, wir alle erleben das auch. Du betest und dann kommen dir tausend andere Sachen in den Sinn. Du konzentrierst dich wieder aufs Betten und schwupp wandern deine Gedanken wieder neu mit anders hin. Kennst du das? Und dann versuchst du dich noch mehr aufs Betten zu konzentrieren und schon wieder bist du irgendwo beim Gespräch mit dem Chef oder bei den kaputten Waschmaschinen oder auf Gran Canaria oder irgendwo, aber nicht beim Betten. Unsere natürliche Reaktion als gute Christen ist es, wir versuchen uns zu konzentrieren, wieder aufs Gebet. Und wenn ich da den David anschaue, was er alles in den Psalm hineingetan hat, kommt mir der Gedanke, vielleicht ist das gar nicht das Beste, was man machen könnte. Vielleicht ist das, was wie Ablenkung aussieht, gar keine Ablenkung. Vielleicht ist das, was wie Ablenkung aussieht, der Anfang von einem Dialog mit Gott. Beim David hat das so ausgesehen. Er betet. Er ist ganz in der Gegenwart. Und während dem Beten kommt ihm eine Situation aus der Vergangenheit in den Sinn. Er erinnert sich, wie er von Gott Antwort bekommen hat. Als er in der Not zu Gott geschrien hat. Und aus dieser Erinnerung, aus dieser Ablenkung, wachst Zuversicht. Vers 7. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Jetzt ist er vom Klag über die Ablenkung in die Zuversicht gekommen. Und auf einmal ist die Angst weg, sodass der David ganz kühn bitten kann, steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde, immer noch in der Vergangenheit, auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Und schon ist der David zmitzt im Dialog mit Gott. Eigentlich nur, weil er Ablenkung zugelassen hat. Wir lernen da wieder etwas Grundlegendes über das Beten, nämlich das, was wie Ablenkung aussieht, nicht immer Ablenkung ist. Das ist mein weiterer Impuls. Der hat aus 1, 2, 3 alles 1 gemacht. Also scheint jeder wichtig zu sein in dem Fall. Erachte Ablenkung nicht als etwas Störendes. Achte darauf, ob das Störende der Anfang könnte sein von einem Dialog mit dem himmlischen Vater. So, jetzt möchte ich mit euch den David und Psalm 3 verlassen und mit euch zu einer anderen Person gehen, zum Hiob. Der Hiob ist die zweite Person, die wir anschauen wollen, die aus der Tiefe von einem verwundeten Herz betet hat und Gottes Anerkennung gewonnen hat. Es heisst vom Hiob, dass der Hiob gerecht war. Der Hiob verliert über Nacht alles, was ihm lieb und teuer ist, sein Besitz, mit dem seine Sicherheit, seine Kinder und mit dem sein ganzer Stolz und am Schluss noch seine Gesundheit. Eine Krankheit befällt ihn, sodass er von Kopf bis Fuß mit Eiter und Geschwür bedeckt ist und daran verzweifelt. Und dann kommt der Besuch über von seinen Freunden. Zuerst brüllt es mit ihm. Der Hiob ist so entstellt, dass sie ihn gar nicht mehr kennen. Sie setzen sich mit ihm an und trauern und sagen 7 Tage lang kein Wort. Und das war das Beste, was sie tun konnten. Aber dann fangen sie am Tag 8 den Hiob an zu belehren. Sie halten ihm lange Vorträge. Durch ihre Belehrung zieht sich der immer gleiche Gedanke. Wenn der Hiob gerecht wäre, würde er nicht leiden. Sie erklären, Gott ist gerecht, er lässt nur den Sünder leiden. Also muss der Hiob ein Sünder sein, wenn kein offensichtlicher, dann ein heimlicher. Und so drängen sie ihn dazu, seine Schuld einzugestehen, was immer das ist. Das ist es, was ihm einen nach dem anderen versucht, wortreich näher zu bringen. Wenn man das so liest, muss man sagen, wenn man so Freunde hat, dann brauchst du keine finden. Dann hast du alles, was nötig ist. Es sind leidige Freunde, die der Hiob hat. Sie wagen es, für Gott zu reden, wortreich, ausgewogen, durchdacht. Und das, was sie vor sich geben, das tönt für mich wie wohltemperierte Kirchengebet. Und der Hiob? Der Hiob redet aus der Tiefe von seinem verwundeten Herz zu Gott. Kapitel 6, Vers 4. Die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir, mein Geist hat ihr Gift getrunken, Gottes Schrecken stellt sich gegen mich. Gott hat sich gegen mich gestellt. So betet das verwundete Herz. Der Hiob wirft Gott vor, ungerecht sie. Schuldlos bin ich, doch achte ich nicht auf mich, mein Leben werfe ich hin, einerlei. So sag ich denn, schuldlos wie schuldig bringt er um. Stimmt das? Darf man so beten? Im Lauf vom Buch Hiob ringt der Hiob immer ehrlicher mit Gott. Und sein Beten wird zum Streitgespräch mit Gott. Zieh deine Hand von mir zurück, nicht soll die Angst vor dir mich schrecken. Dann rufe ich und ich will Rede stehen. Oder ich rede und du antworte mir. Wie viel habe ich an Sünden und Vergehen? Meine Schuld und mein Vergehen sag mir an. Warum verbirgst du dein Angesicht und siehst mich als dein Feind an? Der Hiob redet Deutsch mit Gott. Er sagt, ich bin unschuldig, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Er bringt eh alle um. Gott ist ungerecht. Wenn ich gesündigt habe, dann sag mir's. Ich will es wirklich wissen. Warum verbirgst du dich? Bin ich dein Feind geworden? So betet der Hiob aus der Tiefe von einem verwundeten Herz. Und je fordernder der Hiob mit Gott redet, desto mehr fragt man sich, wenn man durch das Buch liest, was haltet Gott von dieser Art von Beten? Wir erfahren es gegen Schluss vom Buch. Nachdem der Hiob und seine Freunde ausgeredet haben, ergreift Gott das Wort. Ein gewaltiger Sturm fegt über die Männer, die da sitzen und lamentieren. Und aus dem Sturm vernimmt der Hiob die Stimme von Gott. Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über ihr gespannt? Wohin sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als alle Morgensterne jauchzten, als jubelten alle Gottessöhne? Gott sagt dem Hiob da, lieber Hiob, du scheinst so ziemlich alles zu wissen, auch ob ich gerecht bin oder nicht. Jetzt frage ich dich einmal etwas. Wo bist du gewesen, wo ich die Welt geschaffen habe? Bist du so weise, dass du mit dem Schöpfer kannst rechten? So geht das 4 Kapitel lang. Gott redet und der Hiob schweigt. Gott führt dem Hiob seine Unvernunft vor Augen und zeigt ihm, dass er grösser ist, als er es je ausdenken kann. Gott redet, der Hiob schweigt. Bei einer guten Geschichte fragt man sich immer, wie kommt das noch raus? Habt ihr auch schon ein Buch gelesen und nach 2 Seiten habt ihr gesagt, leck, wie kommt denn das raus? Und das Buch habt ihr garantiert zu Ende gelesen. Und so kommt es mir bei dem Buch Hiob auch vor, je länger das man liest, desto mehr fragt man sich, wie kommt das raus? Was haltet Gott vom Beten vom Hiob? Am Schluss heisst es frei übersetzt, Bürstli, so redest du nie mehr mit deinem Vater im Himmel. Haben wir uns verstanden? Wenn ich mir so überlege, wie der Hiob mit Gott geredet hat, wäre das in etwa die Antwort, die ich erwarten würde. Man kann Gott doch nicht sagen, dass er ungerecht ist. Man kann Gott doch nicht sagen, dass er seine Gift viel wahllos in der Gegend umeinander schiesst und dass er jetzt endlich mal antworten soll. Das kann man nicht. Oder vielleicht doch. Genau das hat der Hiob ja gemacht. Der Schluss kommt völlig überraschend. Und ich glaube, er ist der Schlüssel zum Verständnis vom Hiobs im Betten. Als der Herr diese Worte zu Hiob gesprochen hatte, sagte der Herr zu Eliphas von Teman, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Gefährten, das sind also am Hiob seine Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Witter, geht hin zu meinem Knecht Hiob und bringt ein Brandopfer für euch dar. Mein Knecht Hiob aber soll für euch Fürbitte einlegen. Nur auf ihn nehme ich Rücksicht, dass ich euch nichts Schlimmeres antue. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Also das ist jetzt eine ganz dicke Überraschung. Gott hat für die frommen Ergüsse vom Hiob seinen Freunden nur Verachtung übrig. Aber am Hiob seine Ehrlichkeit wird belohnt. Nicht seine manchmal anmassenden Ausführungen. Seine Ehrlichkeit wird belohnt. Gott schaut das Herz an. Und Gott schaut ganz besonders das Herz vom Better an. Der Hiob hat aus der Tiefe von seinem verwundeten Herz mit Gott gerungen, mit Gott gestritten. Und er ist es, der die Anerkennung von Gott gewinnt. Und mit dem bin ich beim 4. und letzten Impuls. Verzicht auf schöne Gebet. Bist immer ehrlich und lass dein Herz reden. Wer so betet, gewinnt die Anerkennung von Gott. Ich bitte euch, mich nicht falsch zu verstehen jetzt. Ich will kein Plädoyer für plumpes Beten halten. Weder der Hiob noch der David haben plump betet. Keiner von ihnen hat Gott klein gemacht. Es ist etwas ganz anderes. Sie haben mit Gott gerungen, sie haben mit Gott gestritten. Sie haben es gewagt, aus der Tiefe von ihren verwundeten Herzen in totaler Ehrlichkeit von der Schöpfer vom Universum zu treten. Und in dem Ringen und in dem Streiten haben sie Gott geliebt und haben sie Gott geehrt. Und darum haben sie Gottes Anerkennung gefunden. Mir ist, als ich über den Hiob und den David nachgedacht habe, Hebräer 4, Vers 16 in den Sinn gekommen. Lasst uns voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Die beiden sind zu Gott gekommen. In der vollen Gewissheit, dass sie Zugang haben zum Thron Gottes und sie haben Hilfe bekommen zur rechten Zeit. Ich wünsche euch, dass die Serie euch hilft, eurem Gott näher zu kommen, ganz persönlich. Und ich hoffe, dass das Beispiel von David und dem Hiob dazu einen Beitrag leistet. Und ich wünsche jedem von euch, auch mir, dass wir noch ehrlicher werden können im Beten. Und Gott könnte näher kommen und unser Herz reden lassen. Und vielleicht ist es dein Wunsch, dass du so beten kannst wie der David und wie der Hiob. Und ich habe dir einen abschliessenden Rat: lies Psalmen. Psalmen sind die beste Gebetsschule. Am besten in einer modernen Übersetzung. Weil dort tönt es gerade so, wie es zum Herz auskommt. Hoffnung für alle oder so etwas. Psalmen sind die beste Gebetsschule. Wir lernen nie besseres Beten aus der Tiefe vom Herz, das ehrliche Beten, als in den Psalmen. Ich möchte euch Gottes Segen wünschen auf dem Weg und noch viele wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen mit eurem Gott in dieser Serie über das Beten. Amen.
Wir haben am 21. Mai Run for Microschool gehabt, den Sponsorlauf, den Zara organisiert hat. Und es war gewaltig, das Ergebnis. So 14 Tage vorne hat eigentlich ja, eine gute Handvoll Läufer hat sich fängs angemeldet und irgendwie die Sponsoren sind auch sehr zurückhaltend im Moment. Und das Ziel war, 6'000 Franken zu erlaufen. Und habe mich dann schon gefragt, ja, was haben wir falsch gemacht? Haben wir irgendwo zu wenig Kraft hineingelegt und ich habe auch mit Gott gerungen, dass es doch darf zu einem guten Ergebnis kommen, auch für den ganzen Aufwand, der betrieben worden ist, für alles, was wir investiert haben an Zeit und Geld und auch für Zara, dass es darf eine tolle Abschlussarbeit geben, ein tolles Ergebnis. Und siehe da, in den letzten Tagen vor dem Lauf sind auf einmal Mail um Mail gekommen von Sponsoren und Läufern, die sich angemeldet haben. Auf einmal hat das zugenommen und am Vorabend haben wir dann noch schnell überschlagen, die sich angemeldet haben, wie viel Geld schon zusammen ist und haben gesehen, wir haben die 6'000 schon überschritten gehabt, ohne all die, die dann ihre Läuferblätter noch gebracht haben und am Schluss haben wir dann doch 18'000 Franken zusammengebracht, also das Dreifache von dem, was wir eigentlich erbeten haben und ich denke, da ist ein schönes Zeichen, wie Gott eben grosszügig ist, wenn man ihn darum bittet. So viel auch zum Thema grosses Denken vom Vordermal aus der Serie. Ich möchte euch auch dazu ermutigen. Wir werden am Schluss vom Gottesdienst noch ein paar Bilder zeigen, für alle, die es noch interessiert.
Es ist jetzt ein Jahr her, dass mich Gott aus meinem Alltag rausgenommen hat und aufs Sofa gesetzt, im wörtlichen Sinn. Und ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, was dran ist. Ich hatte ja ein paar Arbeitsstellen, wo ich putzen ging und glätte und habe gefunden, ja, ja, so bis 60 mache ich das. Die sind alle zufrieden mit mir, ich bin anerkannt, das ist gut. Und in dieser Zeit ist mir klar geworden, es ist eine Veränderung dran. Ich habe dann die Arbeitsstelle gekündigt auf Ende Jahr. Und dann haben wir ja noch die Zügelte gehabt, wo ich immer mehr staunen darüber. Ich war beschäftigt und jetzt in der letzten Zeit habe ich gedacht, so, jetzt hätte ja die Veränderung gekommen. Ich habe gedacht, ah, im Emmaus, das hat mir ja schon gefallen, Küche, Service, ich möchte wieder so etwas. Ich habe mir den Fühler ausgestreckt in die Richtung und die Türen sind alle zugegangen. Ziemlich tätsch. Kathi Lanz hat mich auf ein Projekt aufmerksam gemacht von der reformierten Kirche, also mit der katholischen Kirche unter den Asylanten. Ich habe mich dort gemeldet und Xenia Bühler hat mir die Türen weit, weit aufgemacht. Ich bin in einer Vorbereitungsgruppe für ein Programm zusammenstellen in den Sommerferien. Die letzte Woche, ich muss so sagen, ich bin sicher, es ist der Platz, den mich Gott möchte haben. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen muss. Ich denke, es ist vielleicht auch gut, dass ich es nicht weiss. Dass ich Schritt für Schritt muss vorwärts gehen. Aber Gott hat mir jetzt ganz anders gefühlt, als ich mir es vorgestellt habe.
Ich möchte einfach noch mal oder noch Danke sagen für alle, die auch gebetet haben für das Pfeiler. Ich habe vor dem Pfeiler mich so ein bisschen, ja, mässig gefreut wegen dem Wetter, weil ich gedacht habe, oh nein, meine Woche drauf wird einfach gefüllt mit Zelt aufhängen und putzen und zusammenpacken und wie mache ich das nebst der Schule und allem. Und Gott hat es geschenkt, dass wir zwar ein mega schlammiges Lager hatten, aber das war auch mega cool gewesen. Wir hatten alle mega Freude gehabt, sind mit Stiefeln im Schlamm rumgestampft. Aber wir haben alle Zelt können trocken wieder zusammenpacken und das war für uns einfach ein riesiges Geschenk gewesen, wie das Wetter einfach einmal mehr einfach genial gepasst hat. Also danke, dass ihr uns gedacht habt. Wir haben einfach auch mega coole Erlebnisse gehabt, mega gute Gemeinschaft. Es war einfach ein super Lager gewesen.
Ich hätte wirklich fast jeden Satz von dieser, also eigentlich jeden Satz von dieser Predigt können unterschreiben. Ich habe sicher nicht so erlebt wie der Hiob oder der David in meinem Leben, aber ich hatte eine Zeit, wo die drei Kinder noch klein waren, wo ich plötzlich nicht mehr auf dem Rücken schlafen konnte. Ich hatte eine ganz lange Hustenphase hinter mir und aufgrund von dem haben dann irgendwie all die Zwischenrippengelenke nicht mehr richtig gehalten und haben dann angefangen zu blockieren. Und wenn man das nicht weiss, wie sich das anfühlt, kann man sich das nicht so vorstellen. Genau, dann hat sie plötzlich gestochen, irgendwie die Lunge, wenn ich abblicken wollte. Und phasenweise, wochenlang, so wie ich mich mal erinnere, habe ich dann auch im Sitzen auf dem Sofa geschlafen und hätte irgendwie noch den Alltag mit drei Kindern meistern und viele auch, ja, Erwartungen, die ich an mich selber hatte, habe ich überhaupt nicht mehr erfüllen können. Und habe, leider, also ist meine Mutter im 08 gestorben und hat dann in dem Sinn nicht so viel Unterstützung gehabt, wie ich mir erhofft hätte. Und ich habe gemerkt, dass ich wird belagert auch von Selbstmitleid. Wahnsinn, wie das Selbstmitleid einem kann auch zermartern. Und habe irgendwie wie gemerkt in dieser Phase, dass ich alles zu Gott bringen durfte. Und habe wirklich einfach bei ihm klagen und bei ihm meinen Trost bekommen. Und irgendwie, das war wie sehr heilsam für mich. Ich konnte wirklich nichts mehr ihm bringen. Ja, was kann ich jetzt machen, wo kann ich mich irgendwie investieren? Ich kann nicht einmal Familie gut managen. Und habe eigentlich in dieser Zeit Gott wirklich am meisten erlebt, in meinem Leben bis jetzt. Und ich wünsche euch nicht, dass ihr durch schwierige Zeiten gehen müsst, überhaupt nicht. Aber es sind die Zeiten, wo wir in die Tiefe gehen mit Gott, wo wir wirklich einfach in unser Herz dürfen auftun und dürfen so beschenkt werden, dass er einfach da ist und uns lieb hat, egal was wir bringen können.
Danke auch für das Teilhalten an diesen Erlebnissen. Es braucht manchmal auch Überwindung und es kommt auch zum Ausdruck, für mich persönlich, jetzt, was wir in der Predigt gehört haben, dass ehrlich sein, ehrlich beten, das wünsche ich uns allen, wünsche ich mir auch. Es liegt ein grosser Segen drauf. Danke vielmals auch dir, Roland.
Die einen kommen aus dem Ausland und die anderen gehen. Ich gehe vom 20. Juni bis am 11. Juli, 3 Wochen nach Kreta, auf einen Missionseinsatz mit der Shelter-Mission. Und ich werde dann nicht da in dieser Zeit. Wir machen dort Flüchtlingsarbeit an denen, die dort gestrandet sind. Und Gemeindeaufbauarbeit an einem grossen Garten und Olivenbäume haben sie dort und Strasseneinsätze und Theater in den Touristenquartieren und so. Und ja, ich freue mich mega, aber andere Türen sind zugegangen, aber die ist aufgegangen. Und darum gehe ich jetzt nach Kreta in dieser Woche. Dann helfe ich noch im Sola mit. Einfach, ja, wenn ich ab und zu im Sommer nicht da bin, dann wisst ihr, ich bin irgendwo unterwegs.
Herr Jesus, danke für Nadine und für die Zeit, die Sie jetzt auch schon im Beatenberg im theologischen Seminar ist, in der Ausbildung und Sie ist jetzt auch der Einsatz in Kreta, wo Sie hingehen. Weißt du, was sie alles dort erwartet? Ja, die Vorstellungen, die Planungen. Du weißt, wie es rauskommt. Und wir bitten darum, dass du, gerade auch sie persönlich leitest, die ganze Gruppe, die die Verantwortung haben, dass du sie segnest und dass sie gerade da dich darf erfahren, wie du ein lebendiger Gott bist, ein Gott, der sorgt und auch segnet. Amen. Bittet um dein Segen für die kommende Zeit, dass du mit jedem Einzelnen von uns mitgehst, in seinen Alltag auf seinen Wegen. Danke für deine Gegenwart. Amen.